Du hörst hier den zweiten Teil, die Fortsetzung von Teil 1 von Gnade und Charis. Offenbarung Abrahams im Zusammenhang mit seinen Opfern. Die vier Flüsse im Paradies, ihre sinngemäßen Namen und die damit verbundenen Bestimmungen geben uns weitere Einsicht oder weitere Einsicht in den Weg des Opfers, dem Herrn Jesus und uns. Jetzt das, was da kommt, ist eine nicht ganz einfache Sache. Weil das sind ja alles Vorschatten, das sind alles Bilder, die schon damals im Alten Testament Typusse und Symbole eines tieferen Geschehens hatten. Wenn der Fluss Hideckel genannt wird, dann heißt das nach Hitchcocks Name Dictionary, es ist eine scharfe Stimme, hör jetzt mal gut hin, was du vorhin gehört hast, über Gott. Und nach Enhanced Dictionary oder Strong's Dictionary heißt es schnell und reißend. Also wenn dieser Fluss für ein Symbol steht, dann müssen wir ja wissen, was das mit der Geschichte und mit uns zu tun hat. Im 1. Mose Kapitel 2 Vers 14, da heißt es, der Name des dritten Flusses Hideckel, dieser ist der östlich von Assyrien fließt. Und der vierte Fluss, das ist der Prat, sehen wir nachher. Dieser Hideckel wird auch übersetzt oder Tigris genannt. 1. Mose Kapitel 22 Vers 10 bis 13. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Knaben und tu ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinter ihm gestrüppt, festgehalten durch seine Hörner. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und opferte ihn als Brandopfer anstatt seines Sohnes. Das heißt, da ging alles schnell und reißend. Da kam ein scharfer Ton vom Himmel. Dieser Ton hat Abraham, Abraham geheißen. Wenn dieser Ton nicht schnell, reißend und sofort gekommen wäre, was wäre passiert? Das Messer wäre runtergefahren und Abraham hätte seinen Sohn geschlachtet. Deshalb, nach diesem Geschehen hört Abraham von Gott. 1. Mose Kapitel 22 Vers 16 bis 18. Da sagt Gott, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, dass weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen mir nicht vorenthalten hast, ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen sehr mehren werde, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, und deine Nachkommen werden das Tor ihrer Feinde besitzen. Und in deinem Nachkommen, Singular, werden sich segnen alle Nationen der Erde, weil du meine Stimme gehorcht hast. Also ein Vergleich dieser Stimme und dieses Tones aus der Apostelgeschichte, nachdem oder bei dem sie dies und das taten. Diese Stimme geht ja weiter. In der Apostelgeschichte, Kapitel 19, Vers 18 bis 20, da heißt es, und viele von denen, die gläubig geworden waren, oder besser glaubend geworden waren, kamen und bekannten und verkündeten ihre Taten. Viele aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten deren Wert und kamen auf 50.000 Stück Silber. Und dann heißt es im Vers 20, und so wuchs das Wort des Herrn mit Macht und nahm überhand. Also das war ein reißender Prozess. Das war ein Prozess der Schnelle. Das ging nicht über Jahrhunderte. Wir reden hier von dieser Geschichte, Apostelgeschichte. 1. Mose, Kapitel 14, Vers 23 bis Kapitel 15, Vers 1. Wenn vom Faden bis zum Schuhriemen, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist, damit du nicht sagst, ich habe Abraham reich gemacht, nichts für mich, nur was die Knaben verzehrt haben und der Anteil der Männer, die mit mir gezogen sind, Aner, Eskol, Mamre, die mögen ihren Anteil nehmen. Nach diesen Dingen, heißt es hier, Kapitel 15, Vers 1, nach diesen Dingen erging das Wort des Herrn an Abraham in einem Gesicht und er sprach, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild, dein sehr großer Lohn. Jetzt kommt der zweite Fluss in Aktion. Das ist der Zion. Vermehrung, Aufstockung, Erweiterung. Das ist die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, dass er ihn zu einem Vater der Nationen macht. Das heißt, nach Hitchcocks Name Dictionary, verändern, wechseln, erweitern oder Erweiterung des Mauls, des Mundes. Nach Enhanced Strong's Dictionary, Vermehrung. Das heißt, nach Bibeltext, das ganze Land Havila in Hebräisch, das Schmerzen erleidet. Das Land Havila ist das Land, das Schmerzen erleidet. Also im 1. Mose Kapitel 2, Vers 11, da steht dieser Fluss, der da heißt, der erste, der Zion, dieser ist er, der das ganze Land Havila umfließt, wo das Gold ist. Also das ist auch wieder eine symbolische Angelegenheit hier, wenn du an das Gold kommen wirst, das vor Gott Gerechtigkeit ist. Die gerechten Taten, die gerechten Werke, gehst du vielleicht durch das Land des Schmerzens. Jahweh oder Jahweh, Erseher und Versorger, kommt daraus. 1. Mose Kapitel 22, Vers 13 bis 14, da kommt ja wieder diese Stelle, wo Abraham seine Augen aufhebt und siehe, da war ein Widder hinter dem Gestrüpp. Und am Schluss heißt es ja, dass aus diesem Berg wird er sehen werden, dass der Herr wird er sehen. Daher sagt man heute, auf diesem Berg wird er sehen werden. Die Offenbarung über Jahweh, Ire, wird Abraham erst zuteil, nachdem er seinen Sohn Isaac opferte. Alle anderen Opfer zuvor konnten diese Offenbarung nicht aktivieren. Paulus schreit über diesen Gott, Jahweh, Ire oder Jahire, Philipper 4, 19 bis 20, mein Gott aber wird auch alles Nötige geben, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Da kannst du diesen Zusammenhang auch ersehen und studieren mit der Witwe in Safat. Ihr kennt alle die Geschichte von der Hungersnot. Erste König, Kapitel 17, Vers 10 bis 16. Und er machte sich auf, dieser Elia, und ging nach Zarpat. Und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe dort, die Holz auflas. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr zu und sprach, hole mir doch einen Bissen Brot in deiner Hand. Und sie sprach, so wahr der Herr, dein Gott, lebt, wenn ich etwas Gebackenes habe, außer einer Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich lese ein paar Holzstücke auf und will hineingehen und es mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und dann sterben. Und Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hinein, tu nach deinem Wort, doch bereite mir zuerst einen kleinen Kuchen davon und bring ihn mir heraus und dir und deinem Sohn bereite danach zu. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, da der Herr Regen geben wird auf den Erdboden. Und sie ging hin und tat nach dem Wort Elias und sie aß, er und sie und ihr Haus, viele Tage. Das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Das heißt, sie musste opfern. Was musste sie opfern? Sie opferte eigentlich das Leben ihres Sohnes und ihr eigenes. Kann man sich fragen, was für ein Mann Gottes. Jetzt kommt er zu dieser armen Frau, die die letzte Mahlzeit bereitet und sagt zu ihr, mach zuerst mir und dann dir. Und dann erlebt sie diesen Jahweh Ire, der da aufstockt, erweitert und erseht. Da gibt es in den Sprüchen Hinweise auf diese Eigenschaften von Gott, auf diesen Jahweh Ire, Sprüche 3, Vers 9 bis 10, ehre den Herrn von deinem Vermögen, von den Erstlingen all deines Ertrages, so werden deine Speicher sich füllen mit Überfluss und deine Fässer werden von Most überfließen. Maleachi, Kapitel 3, Vers 10 bis 12, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Hause sei. Prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen bis zum Übermaß ausgießen werde. Und ich werde um euretwillen den Fresser schelten, dass er euch die Frucht des Bodens nicht verderbe. Und der Weinstock auf dem Feld wird euch nicht mehr fehltragen, spricht der Herr, der Heerscharen. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr, der Heerscharen. Im 2. Korinther, Kapitel 9, Vers 6 bis 11. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag jede Gnade gegen euch überströmen zu lassen, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habend, überströmend seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber, der dem Seemann Samen darreicht zum Brot, zur Speise, wird eure Saat darreichen und vermehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, indem ihr in allem reich gemacht werdet zu aller Freigebigkeit, die durch uns Gott Danksagung bewirkt. Amen.
Amen. Amen.
Weiter geht es mit dem Punkt 3 hier. Wir haben den zweiten Fluss nach der Bibel, das ist der Gion. Der Gion, der auch bedeutet, die Kraft freisetzen als Teil des Durchbruchs. Wir haben hier verschiedene Wortauslegungen. Die eine Wortauslegung, die wir haben, ist nach Hitchcocks Name Dictionary, Tal der Gnade. Nach Enhanced Strong's Dictionary heißt es Vorwärtsbrechen, Aufplatzen oder auch ein Tal oder Teich bei Jerusalem. Aber wir wollen uns konzentrieren auf diesen Teil vom Aufplatzen, vom Durchbrechen, Vorwärtsbrechen. Im 1. Mose, Kapitel 2, Vers 13, da steht über diesen Fluss der Name des zweiten Flusses Gion, dieser ist es, der das ganze Land Kusch umfließt. 1. Mose, Kapitel 22, Vers 16 bis 17, da heißt es, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, dass weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen sehr mehren werde, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, und deine Nachkommen werden das Tor ihrer Feinde besitzen. Das heißt, da ist ein gewaltiger Durchbruch, ein gewaltiger Vorwärtsbruch, der von Gott, dem Abraham, verheißen wird. Auf der einen Seite die Vermehrung, die Nachkommen, die werden sein wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer. Das sind mal zwei verschiedene Typusse, Sterne und Sand. Das schauen wir jetzt hier nicht genauer an. Aber es geht jetzt mal einfach ganz generell um die Menge, um die Quantität. Und dann geht es um die Qualität, dass der Feind oder die Tore des Feindes nicht siegen werden über die Nachkommen Israels, dass die Feinde oder die Tore der Feinde nicht in Besitz nehmen werden. Wir schauen das mal an, erstens mit Jesus, was Jesus dazu sagt in Matthäus 27, Vers 50 bis 54. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss von oben bis unten in zwei Stücke, und die Erde erbebte und die Felsen rissen. Und die Grüfte taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden aufgedeckt. Und sie kamen nach seiner Auferweckung aus den Grüften hervor und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Also hier siehst du, da ist nicht Jesus alleine auferstanden. Da ist ein Durchbruch, da ist ein Zerreißen von Felsen und Grüften. Und dann sagt der Hauptmann im Vers 54, der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschehen war, da fürchten sie sich sehr und sprachen wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Da ist vielleicht nur ein Fehler drin, denn dieser ist Gottes Sohn, der da war, der ist und der da kommt.
Amen.
Amen. Dann kommen wir zu diesem Durchbruch im David. Als zweiter in diesen Beispielen, 1. Samuel, Kapitel 30, Vers 7 bis 15. Und David sprach zu Abiathar, dem Priester, dem Sohn Ahimelechs, bring mir doch das Ephod her. Und Abiathar brachte das Ephod zu David. Und David befragte den Herrn und sprach, soll ich dieser Schar nachjagen? Werde ich sie erreichen? Und er sprach zu ihm, jage ihr nach, denn du wirst sie gewiss erreichen und wirst gewiss erretten. Da zog David hin, er und die 600 Mann, die bei ihm waren, und sie kamen an den Bach Besor, wo die Zurückgebliebenen stehen blieben. Und David jagte nach, er und 400 Mann, denn 200 Mann blieben stehen, die zu ermattet waren, um über den Bach Besor zu gehen. Die waren zu müde, die konnten nicht übersetzen. Deshalb hat sie David zurückgelassen beim Tross. Und sie fanden einen ägyptischen Mann auf dem Feld und brachten ihn zu David und sie gaben ihm Brot und er aß und sie ließen ihn Wasser trinken. Sie gaben ihm eine Schnitte Feigenkuchen und zwei Rosinenkuchen und er aß. Und sein Geist kam ihm wieder, denn er hatte 3 Tage und 3 Nächte kein Brot gegessen und kein Wasser getrunken. Also der war halb tot, der musste wieder erweckt werden. Und David sprach zu ihm, wem gehörst du und woher bist du? Und er sprach, ich bin ein ägyptischer Jüngling, der Knecht eines amalekitischen Mannes. Und mein Herr hat mich verlassen, denn ich wurde heute vor 3 Tagen krank. Also den konnte man nicht mehr weiter transportieren, hat man ihn stehen gelassen. Wir sind eingefallen in den Süden der Keretiter und in das, was Juda gehört. Und in den Süden von Kaleb, und wir haben Ziklag mit Feuer verbrannt. Und David sprach zu ihm, willst du mich zu dieser Schar hinführen? Und er sprach, schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht töten, noch mich der Hand meines Herrn ausliefern willst. So will ich dich zu dieser Schar hinführen. Wie wir alle wissen, hat dann David seine ganze Familie, all die geraubten Frauen und Kinder wieder zurückgebracht. Das heißt, der Durchbruch kam, der hat sich eigentlich freundlich benommen, seinem Feind gegenüber. Und er hat ihn zum Freund gemacht. Der Freund hat ihm dann weitergeholfen. Das dritte Beispiel für den Durchbruch ist der Moab. 2. König 3, 26, 27. Und als der König von Moab sah, dass ihm der Kampf zu stark war, nahm er 700 Mann mit sich, die das Schwert zogen, um gegen den König von Edom hin durchzubrechen, aber sie vermochten es nicht. Da nahm er seinen erstgeborenen Sohn, der an seiner Stadt König werden sollte, und opferte ihn als Brandopfer auf der Mauer. Und es kam ein großer Zorn über Israel und sie zogen von ihm ab und kehrten in ihr Land zurück. Also siehst du, der hat gesiegt. Der hat seinen Sohn geopfert und hat den Sieg davon getragen. Und das ist übrigens eine Angelegenheit, die ja immer wieder Gott zum Zorn gereizt hat, weil die haben dauernd Menschenopfer gebracht im Land Kanaan. Das war eines der Hauptgründe, weshalb sie Gott ausrottete oder ausrotten wollte. Die ließen ihre Söhne das Feuer gehen. Es gibt es viele Ausleger, die sagen, das ist ein bildliches Beispiel, das muss man nicht wörtlich nehmen. Das stimmt aber überhaupt nicht. Die ganze Geschichte zeugt davon. Die Bibel spricht davon und die Chroniken, dass immer wieder Menschenopfer getan wurden. Aber Gott gibt den Auftrag zu opfern und er hat eigentlich das Menschenopfer, das er verlangt hat von Abraham, hat er gestoppt. Was er nicht gestoppt hat, ist sein eigener Sohn, den hat er nicht verschont. Also es ist nicht der Menschen zu entscheiden, Menschenopfer zu bringen, das macht Gott. Aber du siehst den Durchbruch auch von Elisa, 2. König 3, 14 bis 22, da sprach Elisa, so wahr der Herrscharen lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, wenn ich nicht auf die Person Josaphats, des König von Juda, Rücksicht nehme, so würde ich dich nicht anblicken, noch dich ansehen. Und nun holt mir einen Saitenspieler, und es geschah, als der Saitenspieler spielte, da kam die Hand des Herrn über ihn. Und er sprach, so spricht der Herr, macht in diesem Tal Grube an Grube, denn so spricht der Herr, ihr werdet keinen Wind sehen und keinen Regen sehen, und doch wird dieses Tal sich mit Wasser füllen, so dass ihr trinken werdet, ihr und eure Herden und euer Vieh. Jetzt musst du mal wissen, wenn du mitten in der Wüste stehst und alles trockener als nur trocken ist. Und der Wind, der Heißluftföhn, der um die Ohren pfeift. Und jetzt kommt einer und sagt, mach mal Gruben da. Also du bist eh schon halb tot vor Hitze. Und jetzt musst du noch graben, Grube an Grube. Und das ist noch gering in den Augen des Herrn. Er wird auch Moab in eure Hand geben. Und ihr werdet alle festen Städte und alle auserlesenen Städte schlagen. Und werdet alle guten Bäume fällen und alle Wasserquellen verstopfen und alle guten Feldstücke mit Steinen verderben. Und es geschah am Morgen zur Zeit, da man das Speiseopfer opfert. Siehe, da kam Wasser den Weg von Edom her und das Land füllte sich mit Wasser. Und als alle Moabiter hörten, dass die Könige heraufgezogen waren, um gegen sie zu kämpfen, da wurden sie zusammengerufen von jedem Arm, der sich rüsten konnte und darüber, und sie rückten an die Grenze. Und als sie sich früh morgens aufmachten und die Sonne über dem Wasser aufging, da sahen die Moabiter das Wasser gegenüber rot wie Blut. Den Rest der Geschichte kennt ihr. Fluchtartig davon. Also wieder Durchbruch. Auf Gottes Art und Weise. Aufbruch, Durchbruch. Dann Elia, als fünftes Beispiel, der erste Könige, 18, Vers 36 bis 38. Und es geschah zur Zeit, da man das Speiseopfer, Abendopfer, vorher war das Morgenopfer, jetzt ist es hier das Abendopfer. Da trat Elia, der Prophet, herzu und sprach, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute werde kund, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort dies alles getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk wisse, dass du, Herr, der Gott bist und dass du ihr Herz zurückgewandt hast. Und dann heißt es im Vers 38, da fiel Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser. Das im Graben war, leckte es auf. Wie die Geschichte ausging, das wisst ihr auch. Danach hat eigentlich dann Elia aufgeräumt mit den Baalspriestern, hat sie geköpft. Dann kommen wir zum Beispiel Nummer 6, das ist der Salomon, erste Könige, Kapitel 8, Vers 1 bis 12. Da heißt es, damals versammelte Salomon die Ältesten von Israel und alle Häupter der Stämme, die Fürsten, der Vaterhäuser der Kinder Israel zum König Salomo nach Jerusalem, um die Lade des Bundes des Herrn heraufzubringen aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und alle Männer von Israel versammelten sich zum König Salomo in Monat Etanaim, das ist der siebte Monat am Fest. Und es kamen alle Ältesten von Israel und die Priester nahmen die Lade auf und sie brachten die Lade des Herrn hinauf und das Zelt der Zusammenkunft und alle heiligen Geräte, die im Zelt waren, und die Priester, die Leviten, brachten sie hinauf. Und der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, die sich zu ihm versammelt hatte und mit ihm vor der Lade stand, opferten Klein- und Rindvieh, das nicht berechnet und nicht gezählt werden konnte von der Menge. Also die hatten keine Schonung. Die hatten so viel gegeben, einfach im Überfluss, im Übermaß. Und die Priester brachten die Lade des Bundes des Herrn an ihren Ort, in den Sprachort des Hauses, hast du gehört? In den Sprachort des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim. Denn die Cherubim breiteten die Flügel aus über den Ort der Lade und die Cherubim bedeckten die Lade und ihre Stangen von oben her. Und die Stangen waren so lang, dass die Spitzen der Stangen vom Heiligen aus an der Vorderseite des Sprachortes gesehen wurden. Aber von außen wurden sie nicht gesehen. Und sie sind dort bis auf diesen Tag. Nichts war in der Lade als nur die beiden steinernen Tafeln, die Mose am Horeb hineinlegte. Als der Herr einen Bund mit den Kindern Israels schloss, als sie aus dem Land Ägypten zogen. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht dastehen, um den Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Damals sprach Salomo, der Herr hat gesagt, dass er im Dunkel wohnen wolle. Er hat sich verhüllt, niemand konnte hineingehen. Das heißt auch hier wieder, der Durchbruch kam nachdem die Vorbereitung gelegt war. Wir hatten verschiedene Vorbereitungen in all diesen 6 Beispielen, auch das 7. der Jona. Da hat auch wieder eine Systemordnung hergestellt werden müssen. Also da wurde immer eine Handlung getan, bis der Durchbruch kam. Der Jona, der opfert mit der Stimme des Lobes, das heißt im Jona Kapitel 2, Vers 10 bis 11, ich aber werde dir Opfer mit der Stimme des Lobes, was ich gelobt habe, werde ich bezahlen bei dem Herrn, ist die Rettung. Und was geschieht jetzt? Und der Herr befahl dem Fisch und er spie Jona an das Land aus. Also was kam zuvor? Das Lob, der Dank und das Gelübnis. Und dann kommt der Durchbruch. Also das mal so viel zu diesem zweiten Fluss in der Form des Durchbruches, der uns da erschien, der Gion. Jetzt kommen wir zum Punkt 4, der Euphrat, der als fruchtvoll symbolisch dargestellt wird. Das ist der 4. Fluss. Das heißt, der Name dieses Flusses ist im Sinne von Gedeihen. Etwas, das da wächst und Frucht bringt. Wir lesen das zuerst in Mose Kapitel 2, Vers 14 und der Name des 3. Flusses, Hiddekel. Dieser ist es, der östlich von Assyrien fließt. Und der 4. Fluss, das ist der Prat. Das heißt, hebräisch ist es die Bezeichnung für den Euphrates, auch Perat geschrieben oder genannt. Im 1. Mose Kapitel 22, Vers 14, da heißt es, Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen. Daher sagt man heute auf dem Berg, der Herr wird ersehen werden. Und der Engel des Herrn rief Abraham, geht dann weiter, Vers 15 bis 18. Da kommt der Engel des Herrn und rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, dass weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen sehr mehren werde, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, und deine Nachkommen werden das Tor ihrer Feinde besetzen. Und in deinem Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Also hier hast du diese Fruchtbarkeit, dieses Weizenkorn, das eigentlich symbolisch mit dem Opfer vom Sohn Abrahams in den Boden gefallen ist. Das geschah ja dann wirklich mit Jesus, weil der Same Abrahams ja der Christus ist. Johannes Kapitel 12, Vers 24, da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das heißt, es wird zum Euphrat. Muss ich das mal gut überlegen. Denn du sollst ja auch das fließende Wasser weitergeben. Das ist ja die Gemeinde, die wir gelehrt haben in der Migration, die einen Durchfluss hat. Das ist der Euphrates oder dieser Prat oder auch Perat genannt oder geschrieben. Also jetzt gibt es da eine Zwischeneinlage, die heißt, wenn gebaut wird, dann gibt es einen Abbruch und eine Konstruktion. Jedes Mal, wenn eine Neugeburt geschieht, sei das im Einzelnen oder in der Gemeinde als Gesamtes, dann zählt dieses. Es heißt auch dieses griechische Metanoia, oft mit Buße übersetzt, was meint Bedauern der Schuld und durch Schlussfolgerung, Umkehr und Erneuerung, Reformation. In Jeremia finden wir ein gutes Beispiel über diesen Vorgang der De- und Rekonstruktion oder eben dieser, sage jetzt mal Anführung, Schlusszeichen, Reformation. In Jeremia 1,10, da heißt es, siehe, ich bestelle dich an diesem Tag über die Nationen und über die Königreiche um. Jetzt pass mal auf, erstens auszurotten, zweitens niederzureißen, drittens zu zerstören, viertens abzubrechen und dann kommt es, um zu bauen und um zu bepflanzen oder um zu pflanzen. Hier hast du diese sogenannte Abbruch- und Konstruktionsaktion. Was wird da abgebrochen? Was wird da zerstört? Was wird da niedergerissen oder abgebrochen? Es ist erstens die alte Denkweise, die muss und wird in diesem Prozess zerstört. Es ist zweitens Reformation und Erneuerung, das heißt Bauen und Pflanzen einer neuen Denkweise, die nach Gottes Wesen und Denken übereinstimmt. oder die von ihm kommt. Das ist übrigens nach allem Auf und Ab und Hin und Her und allem Studieren, ist das das Einzige, was zählt. Wenn wir Kontrolle hätten oder wenn wir Kontrolle haben über unsere Gedanken, dann haben wir Macht. Siehst du, Jesus hat alle Macht gehabt, er hatte Macht, das Leben zu geben und es wieder zu nehmen. Das heißt, wenn du nicht und ich nicht richtig denken kann, so können wir das Leben gar nicht geben. Es ist unmöglich. Es ist der Denkprozess, der an allem entweder hindert oder fördert. Die Bibel spricht auch, ich sage es mal einfach übersetzt, von der kaputten Denkweise, von der kaputten Gesinnung, die in dieser gefallenen Schöpfung herrscht. Dass diese ersetzt wird, niedergerissen wird und dann neu aufgebaut wird nach Gottes Denkweise. Ich lese dazu Sprüche 1, Vers 23. Da sagt der Herr, kehrt um zu meiner Zucht. Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen. Will ich euch kundtun meine Reden. Also da geht es auch wieder zuerst, kehrt um, das wäre das Metanoia und Zucht. Das Niederreißen und Zerbrechen, Zerschlagen, Ausreißen, Auswurzeln. Wenn du jetzt so einige Leben in der Bibel betrachtest, von einigen Menschen und Gottesmännern, dann siehst du immer wieder die gleiche Aktion. Da siehst du zum Beispiel, der Saulus wird auf der Straße nach Damaskus reuig. Er kehrt um und positioniert sich für die Offenbarung, um etwa 2/3 des Neuen Testamentes zu schreiben. Das musst du dir mal überlegen, wie das geschehen ist. Er wird einmal geblendet, eine Begegnung mit Gott, mit Jesus. Und dann kehrt er um, dann reißt er alles nieder, achtet plötzlich alles für Dreck, was ihm vorher nützlich war. Seine soziale Einordnung, seine Gliederung als Pharisäer, all sein Wissen, seine Macht, die er hatte, alles gab er auf. Kannst du nachlesen, Apostelgeschichte 9, Vers 4, wie es ihn da getroffen hat. Also das heißt, die Reue im verlorenen Sohn positioniert ihn in mehr Gnade. Sein Vater fiel ihm um den Hals und küsste ihn sehr und er nahm ihn an. Sein Nacken, seinen Hals brachten ihn in große Schwierigkeit. Er hatte den falschen steifen Nacken, wie wir sagen. Es gibt den richtigen und immer wieder den falschen. Lukas Kapitel 15, Vers 20, da siehst du auch über Nacken und Hals. 1. Mose 27, 40, ich lese das jetzt nicht alles hier vor, aber du siehst immer wieder, dass die Hartherzigkeit, die verstopften Ohren oder die mit hörenden Ohren hören sie nicht, dann eben solche Dinge hervorbringt. Aber in dem Moment, wo die Reue eintritt, da kehrt auch der verlorene Sohn zurück zum Vater. Und der Vater nimmt ihn ja an, er weist ihn nicht zurück, er sagt nicht, geh hin, wo du herkommst. Sondern man sieht das reuige Herz und jetzt sagt er, dein Sohn zum älteren Bruder war verloren. Jetzt kommt er, oder? Jetzt ist er gerettet. Dann siehst du auch beim Reformator Josia, wie dieser Abbruch und diese Konstruktion oder Reformation vor sich geht. Du siehst, nachdem die Buchrolle gefunden wurde, das Wort Gottes, das Buch ist das Bild der Gnade. Das heißt, er hat jetzt Gnade gefunden, er hält die Gnade in der Hand. Da hat der 2. Könige, Kapitel 22, Vers 4 bis 5 und dann noch Vers 8. Da heißt es, geh hinauf zu Hilkia, dem hohen Priester, dass er das Geld zusammennehme, das in das Haus des Herrn gebracht worden ist, das die Hüter der Schwelle vom Volk eingesammelt haben. Das ist der Auftrag des Königs. Damit man es in die Hand derer gebe, die das Werk betreiben, die am Haus des Herrn bestellt sind. Und sie sollen es denen geben, die das Werk tun im Haus des Herrn, um das Baufällige des Hauses auszubessern. Und der hohe Priester Hilkia sprach zu Schaffan, dem Schreiber, ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden. Und Hilkia gab Schaffan das Buch und er las es. Also das ist ein typisches Merkmal, ein Prinzip, in dem Moment, wo sich der Mensch aufmacht, dieses Verrottete, dieses Alte zu bauen, was findet er da? Er stößt auf das Wort Gottes. So, jetzt der eine, der lehnt's ab, der Reformator nimmt es an. Du siehst, wie das weitergeht. Er nimmt das Buch, gibt das Buch Schaffan, und dann heißt es im 2. Chronik, Kapitel 34, 15 bis 16, da hob Hilkia an und sprach zu Schaffan, dem Schreiber, ich habe das Buch des Gesetzes im Haus des Herrn gefunden, und Hilkia gab Schaffan das Buch, und Schaffan brachte das Buch zum König, und er brachte ferner dem König Nachricht und sprach, alles, was der Hand deiner Knechte übergeben worden ist, das tun sie. Und Schaffan, der Schreiber, berichtete dem König und sprach, der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schaffan las darin vor dem König. Und es geschah, als der König die Worte des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. So, das ist jetzt das Zeichen für die Metanoia. Jetzt kehrt er um, oder? Jetzt merkt er, wie tief sie eigentlich in der Tinte stecken. In 2. Könige, Kapitel 23 und 24, da heißt es, und auch die Totenbeschwörer und die Wahrsager und die Teraphim und die Götzen und alle Scheusale, die im Land Juda und in Jerusalem gesehen wurden, schaffte Josia weg, um die Worte des Gesetzes auszuführen, die in dem Buch geschrieben standen, das der Priester Hilkia im Haus des Herrn gefunden hatte. Also als Josia die Buchrolle bekam, wurde die Reformation für ihn einer der höchstpersönlichsten Dringlichkeiten oder Angelegenheiten. Er hat alles zurückgestellt. Und dadurch brachte Gott mehr Gnade in sein Leben. Gott antwortete viel eher auf seine persönliche Reue nach dem Auffinden der Buchrolle als auf seine nationale Reformation. Der hat zwar die nationale Reformation, die hat er vorher schon im Sinn gehabt, oder? Er hat den Auftrag gegeben, das Haus Gottes zu renovieren. Er hat den Auftrag gegeben, Geld zu sammeln. Das hat alles schon funktioniert, oder? Aber dann wurde er persönlich überführt. Da hat es ihn persönlich getroffen. Und dann heißt es ja, dass er da mit allem aufgeräumt hat, mit all den Scheusalen, mit den Götzen, mit dem Teraphim, den Wahrsagen und all das. Was hat er nicht aufgeräumt? Er hat in Neustand die Schlange, das war dann der Hiskia. Der hat dann die noch beseitigt. Also, jetzt kommen wir zu dem Hiskia, 2. Könige 18, 1 bis 8. Und es geschah im 3. Jahr Hoseas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, da wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. 25 Jahre war er alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Abi und die Tochter Zekarias. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater David getan hatte. Siehst du, jetzt hier hast du wieder die Beziehung zum geistlichen Vater. Er tat die Höhen weg und zerschlug die Bildsäulen, rottete die Aschera aus und zertrümmerte die Schlange aus Kupfer. Siehst du, hier hast du es, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu jenem Tag hatten die Kinder Israel ihr geräuchert. Man glaubt das kaum, nicht? Und man nannte sie Nehushtan. Kommt eigentlich, denke ich, nur einmal vor hier, oder? Und er ging vom Herrn an, er wich nicht von ihm ab und er hielt seine Gebote, die der Herr Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm überall, wohin er zog, gelang es ihm. Und er empörte sich gegen den König von Assyrien und diente ihm nicht. Er schlug die Philister bis Gaza und verheerte dessen Gebiet vom Turm der Wächter an bis zur festen Stadt. Also Hiskias ausrotten, niederreißen, zerstören und abbrechen, um zu bauen und zu pflanzen, brachte viel Erfolg in allem. Man kann sich wirklich sagen, Gott mit ihm. Dann sehen wir das Beispiel bei Abraham, 1. Mose 12, 1, und der Herr hatte zu Abraham gesprochen, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Nachdem er ausgezogen war und die Verbindungen abgebrochen waren, hörte Abraham immer wieder von Gott. Also der kam vermutlich jetzt aus, genauso aus einer Familie, wo geopfert wurde. Wo die Himmelsgöttin angebetet wurde und all das Zeugs. Da hat ihn Gott rausgeholt. Also ziehe aus der Verwandtschaft. Verlass das Land, geh aus dem Haus deines Vaters. Dann heißt es im 1. Mose Kapitel 13, Vers 14 bis 15, und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, erhebe doch deine Augen und schau von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen, denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deine Nachkommenschaft bis in Ewigkeit. Also Gott zeigt Abraham das verheißene Land erst, nachdem sich Abraham von Lot getrennt hatte. Da, erst danach hört er wieder von Gott. Dann kommen wir zu Gideon in Richter Kapitel 6, Vers 25 bis 27, ein weiteres Beispiel. Und es geschah in jener Nacht, da sprach der Herr zu ihm, nimm den Stier deines Vaters und schwar den zweiten, siebenjährigen Stier und reiße den Altar des Baal nieder vor deinem Vater, der deinem Vater gehört, und die Aschera, die daneben ist, haue um. Jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn du so etwas tust, wir befinden uns hier noch im Alten Testament, wo die Familienehre und all das Ding noch zählt, und jetzt kommt einer und schlachtet da die Ochsen oder die Stiere des Vaters, den Siebenjährigen, oder? Und reißt den Altar nieder. Also der Mann ist des Todes, das sage ich dir. Also ein vollkommener Niederreißer, dieser Gideon. Wir reden vielmal nur vom Bauen, aber bevor er bauen konnte, musste er niederreißen, und dann heißt es in Vers 26, und baue dem Herrn, deinem Gott, einen Altar auf dem Gipfel dieser Bergfestung mit der Zurüstung, und nimm den zweiten Stier und opfer ein Brandopfer mit dem Holz der Aschera, die du umhauen wirst. Und Gideon nahm 10 Männer von seinen Knechten und tat, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und es geschah, weil er sich vor dem Haus seines Vaters und vor den Leuten der Stadt fürchtete, es am Tag zu tun, so tat er es bei Nacht. Also da siehst du auch wieder dasselbe Prinzip, zuerst niederreißen, zerstören und dann aufbauen. Dann kommen wir zu Richter, Kapitel 6, 33 und 34. Da heißt es, und ganz Midian und Amalek und die Söhne des Ostens versammelten sich allesamt, und sie setzten über den Jordan und lagerten im Tal Israel. Und der Geist des Herrn kam über Gideon, und er stieß in die Posaune, und die Abiseriter wurden zusammengerufen ihm nach. Und der Geist des Herrn kam über Gideon nach der Demontage des Falschen und nach dem Bauen des Richtigen, also des Altars für den Herrn und den Brandopfer. Also da gibt es wieder Sieg und Durchbruch bei den Feinden. Dann sehen wir den Ehud, Richter, Kapitel 3, Vers 11 bis 14. Da heißt es, und das Land hatte 40 Jahre Ruhe, und Othniel, der Sohn des Kenas, starb. Und die Kinder Israel taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Und der Herr stärkte Eglon, den König von Moab, gegen Israel, weil sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und er versammelte zu sich die Kinder Ammon und Amalek, und er zog hin und schlug Israel, und sie nahmen die Palmenstadt in Besitz. Und die Kinder Israel dienten Eglon, dem König von Moab, 18 Jahre. Jetzt kommt der Ehud, in Richter 3, Vers 20 und 21. Und da heißt es, als Ehud zu ihm hereinkam, saß er in dem kühlen Obergemach, das für ihn allein war. Und Ehud sprach, ein Wort Gottes habe ich an dich. Und er stand vor dem Stuhl auf, und da steckte Ehud seine linke Hand aus und nahm das Schwert von seiner rechten Hüfte und stieß es ihm in den Bauch, dem König, den Moabiter. Ehud aber war entkommen, während sie zögerten. Er war über die geschnitzten Bilder hinausgelangt und entkam nach Seira. Und es geschah, als er ankam, da stieß er in die Posaune auf dem Gebirge Ephraim, und die Kinder Israels zogen mit ihm vom Gebirge hinab und er vor ihnen her. Und er sprach zu ihnen, jagt mir nach, denn der Herr hat eure Feinde, die Moabiter, in eure Hand gegeben. Und sie zogen hinab, ihm nach, und nahmen den Moabitern die Furten des Jordans und ließen niemanden übergehen. Und sie schlugen die Moabiter zu jener Zeit etwa 10.000 Mann, lauter kräftige und kriegstüchtige Männer, und keiner entkam. Und Moab wurde an jedem Tag unter die Hand Israels gebeugt. Also nachdem Ehud den Moabiterkönig Eglon beseitigt hatte und die Moabiter geschlagen, da hatte das Land 80 Jahre Ruhe. Richter Kapitel 3, Vers 30, und das Land hatte 80 Jahre Ruhe, und nach ihm war Shamgar, der Sohn Anats, und er schlug die Philister 600 Mann mit einem Rinderstachel. Und auch er rettete Israels. Also da kamen immer wieder diese Durchbrüche. Dann siehst du hier noch Deborah, Jael, die Frau Hebers. Ihr kennt ihr alle die Geschichte von Deborah und Barak? Das geht da von Richter Kapitel 5, Vers 1 und 2. Deborah und Barak, der Sohn Abinoams, sangen an jenem Tag und sprachen, weil Führer führten in Israel, weil Freiwillige sich stellten das Volk, preist den Herrn. Das war der Durchbruch immer wieder, wenn Führer führten. Richter Kapitel 5, Vers 24 bis 27. Gesegnet vor Frauen sei Jael, die Frau Hebers, des Keniters, vor Frauen in Zelten gesegnet. Wasser verlangte er, Milch gab sie. In einer Schale der Edlen reichte sie geronnene Milch. Ihre Hand streckte sie aus nach dem Pflock und ihre rechte nach dem Hammer der Arbeiter, und sie hämmerte auf Sisera ein, zerschmetterte sein Haupt und zerschlug und durchbohrte seine Schläfe. Zwischen ihren Füßen krümmte er sich. Viel lag da, zwischen ihren Füßen krümmte er sich. Da, wo er sich krümmte, fiel er überwältigt. Richter Kapitel 5, 31, so mögen umkommen alle deine Feinde, Herr, aber die ihn lieben, seien wie die Sonne aufgeht in ihrer Kraft. Und das Land hatte 40 Jahre Ruhe. Nachdem Sisera getötet war mit dem Pfahl durch den Kopf, da gab es Ruhe 40 Jahre. Was für eine Kirche. Das Bild der Frau steht für die Kirche. Also die hat in den Feind durch den Kopf gestoßen, da mit dem Pflock. Da kommt der Zachäus, ihr kennt alle die Geschichte von Zachäus, der Zöllner oder Oberzöllner. Wir wissen, dass die verflucht waren bei den Juden. Das waren die Geldeintreiber, die Abzocker. Da steht in Lukas 19, Vers 5 bis 10. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie das sahen, murrten sie alle und sagten, er ist eingekehrt, um sich bei einem sündigen Mann aufzuhalten. War eine Unmöglichkeit für die Juden damals, solche Dinge, oder? Zachäus aber trat hinzu und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güte gebe ich den Armen, und wenn ich von jemandem etwas durch falsche Anklage genommen habe, erstatte ich es vierfach. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, da ja auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Also da musst du dich fragen, was hat jetzt der mit Abraham zu tun gehabt? Von der fleischlichen Abstammung nichts, absolut nichts. Aber durch seine Metanoia, durch seine Umkehr, durch sein Niederreißen von seiner falschen Gedankenwelt, oder? Seine Reue, die er auch ausgeführt hat, davon kannst du ausgehen, da nennt ihn Jesus Sohn Abrahams. Das heißt, jetzt hat er den gleichen Vater wie er. Nachdem dies geschehen war, nennt ihn Jesus von nun an einen verrufenen Oberzöllner plötzlich Sohn Abrahams. Du kennst vielleicht die Geschichte ja vom anderen Juden, der Reiche und der Lazarus. Das war vielleicht wirklich ein Sohn Abrahams nach der Abstammungslinie. Aber wo ist er gelandet? Im Schoß Abrahams? Nein, der Bettler war dort, oder? Das sind Warnungen auch für uns, Aufforderungen. Also dieses Demontieren, dieses Abbrechen und Niederreißen, Ausrotten und Zerstören muss vom Bauen und Bepflanzen gefolgt sein. Wir reißen ja nicht nur nieder, sondern wir bauen ja parallel gleichzeitig. Immer dort, wo es ein Loch gibt, wo es einen Niedergang gibt, da gibt es eine Neupflanzung. Also das heißt, der Pflüger und der Säher überholen sich oder schneiden sich. Das ist eigentlich das, was passiert. Dieses Demontieren ist die Bedingung für das Montieren. Beide Teile, die gehen in der Denkweise und Gesinnung des Herzens. Oder geschehen dort in der Denkweise und Gesinnung des Herzens. Nach der Zerstörung der falschen, kaputten Denkweise muss eine neue, eine gesunde und königliche aufgebaut oder entwickelt werden. So, jetzt kommt es ganz praktisch. Was muss ich jetzt demontieren? Was musst du niederreißen? Das ist praktisch. Jetzt mal vielleicht allgemein das Fleisch. Dazu gehören kaputte Denkweise, Rebellion. Dazu gehören falsche Verbindungen. Das Gehen unter falschem Joch. Das wird dich umbringen, wenn du dich nicht trennst. Sentimentalität, eines der Hauptthemen heute vielleicht. Viel stärker wie damals, denke ich. Materialismus ebenso. Taubheit, Blindheit, Unglaube oder Kleinglaube. Untreue, Unsicherheit. Das ist, was du niederreißen musst. Das ist eine kurze Liste, kannst du oben ans Bett hängen. Und dann, was du aufbauen musst. Gehorsam. Was macht Gehorsam?
Du willst Gnade haben.
Ja. Wenn du Gnade haben willst, dann hol sie dir. Die ist da. Sei gehorsam. So zum Beispiel auch Heilung. Heilungsklage. Denn die 10 Aussätzigen gehorchen. Lukas Kapitel 17, Vers 12 bis 15. Ich zeige jetzt einige Beispiele hier vom Gehorchen. Wir fangen an mit diesem Beispiel mit den 10 Aussätzigen. Lukas Kapitel 17, 12 bis 15. Und als er, also das heißt Jesus, in ein Dorf eintrat, begegnet ihm 10 aussätzige Männer, die von fern standen. Die konnten ja nicht in die Nähe gehen als Aussätzige, also blieben sie fern. Und sie erhoben ihre Stimmen und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, dass sie gereinigt wurden, während sie gingen. Hast du das gehört? Was für ein Zeugnis. Einer aber von ihnen, als er sah, dass er geheilt war, kehrte zurück und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Wir hören aber, dass alle geheilt waren. Jesus hat ja gesagt, waren es nicht deren 10, aber nur einer ist gekommen. Aber wie wurden die geheilt? Die mussten umkehren, sich den Priestern zeigen, als sie noch aussätzig waren. Und während sie hingingen, das kann vielleicht Tage gedauert haben, das weißt du ja nicht. Also nicht, wie weit die weg waren. Also im Gehorsam taten, was Jesus sagte, da kam die Gnade. Was war die Gnade? Heilung. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, wenn dir da bei lebendigem Leibe die Finger und die Hände abfaulen und die Füße. Stück für Stück zerfällst du, fängst an zu stinken. Das ist Heilung, das ist Gnade, oder? Also Jesus sagt, nun geht hin und zeigt euch den Priestern. Als Naaman gehorchte, da wurde er vom Aussatz befreit. Also der war zwar stinkig, der hat ja eigentlich sich aufgelehnt gegen dieses Heilungsurteil, sich da im Jordan zu tauchen, in diesem Dreckfluss, diesem Abfluss. Aber er wurde geheilt, also gehorchte. Abraham gehorchte und empfing Gnade von Jahwe Ire. Dann sehen wir den Hochzeitsbund im 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 7. Ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen nach Erkenntnis als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, ihnen Ehre gebend als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Also da siehst du viele Dinge in einem Satz, in einem Vers. Da gibt es sogar Gebetsverhinderung, wenn die Ehemänner ihre Frauen unehrenhaft behandeln. Das heißt, dieses Leben, ein Zustand, in dem jemand mit Vitalität und Leben erfüllt ist, das ist hier gemeint, das ist das Zoe. Jede lebendige Seele, das ist das Leben. Das geht jetzt hier nicht um das Peripateo, das kommt zuerst, das ist ja das, was es da heißt, was du tun sollst. Du sollst dem weiblichen Geschlecht die Ehre geben, als solche, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, oder? Damit eben Gnade des Lebens Gnade bleibt und Leben bleibt. Dann heißt es weiter, es wird verwendet für die absolute Fülle des Lebens. Denn Jesus sagt ja, ich bin das Leben. So wie der Vater Leben in sich selber hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selber. Und der Sohn gibt es, wenn er will. Verstehst du? Also das geht hier um dieses Leben, um diesen Logos, in dieser hypostatischen Verbindung um den Christus, in welchem der Logos menschliche Natur annimmt, leibhaftig wird. Ja, wo nimmt er das jetzt an? In dir, in seinem Leib, oder? Nachdem das Haupt verherrlicht ist, wird der Leib jetzt verherrlicht. Das heißt, es ist reales und echtes Leben, es ist aktiv und energisch Gott gewidmet. Das heißt, es hat Energie, gesegnet in einigen Bereichen, sogar in dieser Welt, also für diejenigen, die ihr Vertrauen in Christus haben, auch nach der Auferstehung, aber eine Neuschöpfung, auch leiblich darunter einen perfekten Körper und ewiges Leben, das geht alles in dieses Zau, in dieses Leben. Beide sind Erben der Gnade des Lebens, so wie in der Ehe die Verdoppelung der Gnade liegt. Wann gibt es in der Ehe die Verdoppelung der Gnade? Wenn es Kinder gibt. Das ist ein Zeugnis davon. Der, welcher eine Frau findet, findet eine gute Sache, weil sich dadurch die Gnade verdoppelt. Sag mal Halleluja, danke, Amen. Amen. Sprüche 18,22. Wer eine Frau gefunden hat, hat Gutes gefunden und hat Wohlgefallen erlangt von dem Herrn. Und zwei sind besser als einer. Das geht alles wieder in die Gnade. Geht alles wieder darum, oder? Wir sind ja beim Thema immer noch Gnade, Teil 3 hier, oder? Das sogenannte Charis. Die Gnadengaben. Das heißt, Prediger Kapitel 4, Vers 9 bis 12, zwei sind besser dran als einer, weil sie eine gute Belohnung für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Genossen auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so werden sie warm. Der Einzelne aber, wie will er warm werden? Und wenn jemand ihn, den Einzelnen, gewalttätig angreift, so werden ihm die zwei widerstehen. Und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Demgemäß ist die Ehe geehrt, nach Hebräer Kapitel 13, Vers 4, die Ehe sei geehrt in allem und das Ehebett unbefleckt, denn Hurer und Ehebrecher wird Gott richten. Dann geht es weiter mit der Zustimmung, dem Einverständnis, das Psalm 34, Vers 2 zeigt uns, den Herrn will ich preisen alle Zeit, beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Jesaja Kapitel 60, Vers 18, nicht wird man von ferner von Gewalttat hören, in deinem Land von Verheerung und Zertrümmerung, in deinen Grenzen, sondern deine Mauern willst du Rettung nennen und deine Tore Ruhm. Also das heißt, die Unfähigkeit, Gott in schwierigen Situationen zu loben und zu preisen, ist eine Denkweise, die den Toren der Hölle bereits erlegen. Das heißt, da ist eigentlich der Kampf schon verloren. Öffnet die Tore des Lobes in deinem Geist. Jetzt muss ich vielleicht hier noch eine Vorwarnung einbauen. Was ich jetzt eigentlich erlebt habe, in dieser ganzen Zeit der Übersetzung und all das, was jetzt da sich zeitmäßig auch sehr komprimiert und zusammengerafft hat. Du wirst geprüft in all dem, was ich hier predige. Du kommst in Situationen, wo du eigentlich gar nicht mehr beten kannst, wo du nur noch loben kannst. Dass die Tore durch den Lobpreis geöffnet werden. In Psalm Vers 24, Vers 7 bis 10 lesen wir, erhebt ihr Tore eure Häupter und erhebt euch ewige Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Jetzt musst du wissen, wer hier die Tore sind, wer hier die Pforten sind. Das bist du und ich. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore eure Häupter und erhebt euch ewige Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Zweite Aufforderung. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscharen. Er ist der König der Herrlichkeit, Selah. Das heißt, lobe, preise, öffne die Tore, damit der Herr der Herrlichkeit, der Herr der Herrscharen einzieht in dir. Du kannst nicht warten auf dein Gefühl, bis du Gott lobst. Du musst einen Entscheid fällen und sagen, ich lobe den Herrn und dann fang an zu singen, fang an zu beten, lobe den Herrn. Das nützt dir absolut nichts, Geliebte, wenn du das weißt und nicht tust. Das nützt dir nichts. Du hast es zu tun. Lobe den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nie, was er dir Gutes getan. Der dir vergeben hat all deine Sünden, der dir geheilt hat all deine Gebrechen, der dein Leben erlöst hat aus der Grube und dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Dein Leben erneuert sich wie bei einem Adler. Denn der Herr verschafft Gerechtigkeit allen, die bedrückt werden. So lobe den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Amen.
Amen.
Weiter geht es hier mit dem ersten Kapitel der Herrlichkeit Gottes, die manifestiert sich, als er einmütig in Salomos Tempel gelobt wurde. Im zweiten Chronik, Kapitel 5, Vers 13 bis 14, es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme ertönen zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen. Ich will nochmals auf die Komponente hinweisen, die eigentlich vor Gott so wichtig erscheint, das ist die eine Stimme. Es ist diese sogenannte Ein-Mann-Kompanie. Die waren alle zusammen in einer Stimme, um Gott zu loben und zu preisen. Und als sie die Stimme erhoben, es heißt nicht einmal hier die Stimmen, es heißt, als sie die Stimme erhoben, mit Trompeten und mit Zimbeln und mit Musikinstrumenten und mit dem Lob des Herrn, weil er gut ist, weil seine Güte ewig währt, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht dastehen, um den Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Also nochmals, es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, und da geht es weiter bis in Vers 14, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Der zweite Punkt hier, oder das zweite Kapitel, wäre die Gegenwart Gottes, die manifestiert sich im Gefängnis, als ihn Paulus und Silas lobten. Apostelgeschichte 16, Vers 25 bis 26. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas mit Lobgesang Gott. Die Gefangenen aber hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Sofort aber öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurde gelöst. Also siehst du, die hatten keine Vorbereitung, keinen Gebetsaltar in Form eines Stück Steines oder Stück Holzes, sondern die hatten lediglich den Lob und Preis, den Lobgesang und keine Zimbeln, keine Instrumente, aber es genügte für Gott, so zu handeln, dass selbst die Gefängnistüren sich öffneten. Wenn das keine Herrlichkeit ist, dann weiß ich auch nicht, was die Herrlichkeit Gottes ist. Dann sehen wir das dritte Beispiel, Kapitel 3, der Josaphat. Der König im Alten Testament, in 2. Chronik, Kapitel 20, Vers 2 bis 3. Und man kam und berichtete Josaphat und sprach, eine große Menge ist gegen dich gekommen, von jenseits des Meeres von Syrien. Und siehe, sie sind bei Hatzezon, Tamar, das ist Engedi. Da fürchtete sich Josaphat und er richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, und er rief ein Fasten aus über ganz Juda. Also siehst du, er hat sofort reagiert oder agiert. Er hat sein Angesicht auf den Herrn gerichtet und hat ein Fasten ausgerufen über ganz Juda. Im Kapitel 20, Vers 18 bis 22 heißt es dann, da neigte sich Josaphat mit dem Gesicht zur Erde und ganz Juda und die Bewohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn, um dem Herrn anzubeten. Und die Leviten von den Söhnen der Kehatiten und von den Söhnen der Koriter standen auf, um dem Herrn, dem Gott Israels, mit überaus lauter Stimme zu loben. Und sie machten sich früh morgens auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und bei ihrem Auszug trat Josaphat hin und sprach, hört mich, Juda und ihr Bewohner von Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott, und ihr werdet befestigt werden. Glaubt an seinen Propheten und es wird euch gelingen. Da ist ein Muster drin, in dieser Aussage. Ein Prinzip. Und er beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn, die Lob sangen in heiligem Schmuck, wobei sie vor den gerüsteten Herrn auszogen. Also nicht hinter der Armee, vor der Armee. Und sprachen, preis den Herrn, denn seine Güte währt ewig. Und zur Zeit, als sie mit Jubel und Lobgesang begannen, stellte der Herr einen Hinterhalt gegen die Kinder Ammon, Moab und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Also was hat das ausgelöst? Die richtige Ordnung. Dass die richtige Ordnung erstellt worden vor Gott, mit dem Lobpreis voran, Juda voran, Jehudi, der Lobpreiser, und die Armee hinterher, und was passiert? Der Feind erschlägt sich. Lob und Preis besiegen Stammessysteme, Tribalismus. Siehst du, hier kommt es. Diese falschen Abgrenzungen. Vorteile und Definition des Lobes sind die sorgfältige Auswahl der Worte, um Gott zu loben. Finden wir auch in den Psalmen. Psalm 119 zum Beispiel, 164. Siebenmal am Tag lobe ich dich, um der Rechte deiner Gerechtigkeit willen. Das ist vor Gott eine wohlgefällige Form. Dann kommen wir hier zu einem kleinen Mnemonic, einem Akronym über den Lobpreis. Wir haben die Buchstaben L-O-B-P-R-E-I-S und diese werden jetzt einzeln da mal ausgelegt in den Vorzüglichkeiten des Lobens und des Dankens. Wir haben für das L, das heißt, lädt die Gegenwart Gottes ein. Psalm 100, Vers 4 kommt in seine Tore mit Lob. In seine Vorhöfe mit Lobgesang, lobt ihn, preist seinen Namen. Das heißt auch, je nach Bibelübersetzung, dankt ihm mit Dankgebung und sei dankbar. Im Psalm 22, Vers 4 heißt es dann, doch du bist heilig, der du wohnst bei den Lobgesängen Israels. Also wo wohnt Gott? Bei den Lobgesängen Israels. Und wer kommt in seine Tore mit Lob, in seine Vorhöfe mit Lobgesang? Die, die loben, die, die preisen. Das heißt mit anderen Worten, wie wir alle schon wissen, ist es eigentlich nicht schwierig, wenn alles gut geht und alles stimmt und alles ist perfekt, Gott zu loben und zu preisen. Es wird dann ein Problem für das Fleisch, wenn es eben nach unten geht, wenn es nicht gut geht. Wenn alles quält und alles drückt und kein Mensch mich mehr versteht und ich dann Gott lobe und preise. Nichts funktioniert, aber er hat die Macht. Er hat den Lob und den Preis. Dann kommen wir zum O. Ordnet die Reihen oder ordnet euch ein. Das wäre dann auch wieder in die bestehende Gesamtordnung wie das Orthopädeo, das Einordnen in den Geist. 1. Chronik, Kapitel 6, Vers 17, und sie verrichteten den Dienst vor der Wohnung des Zeltes, der Zusammenkunft, beim Gesang, bis Salomo das Haus des Herrn in Jerusalem gebaut hatte, und sie standen nach ihrer Ordnung ihren Dienst vor. Also da war eine Ordnung drin. Dann kommen wir zu Richter, Kapitel 5, Vers 1 bis 3, da war Deborah und Barak, der Sohn Abinoams, sangen an jenem Tag und sprachen, weil Führer führten in Israel, weil freiwillig sich stellte das Volk, preist den Herrn. Hört ihr Könige, horcht auf ihr Fürsten. Ich will, ja, ich will dem Herrn singen, will singen und spielen dem Herrn, dem Gott Israels. Also da geht es immer wieder um das sich einreihen in diese Lobpreiskonfiguration. In der Offenbarung 14, und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten, und niemand konnte das Lied lernen als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Wenn du das hier ansiehst, da siehst du eine vollkommene Ordnung. Die sind vor dem Thron, da sind die vier lebendigen Wesen, da sind die 24 Ältesten, da sind die 144.000. Also da ist eine komplette Ordnung drin. Dann kommen wir zum B des Lobpreises, da heißt es, bändigt den Geist der Schwere. In Jesaja 61, Vers 2 gibt uns eine Idee darüber. Da heißt es, um den trauernden Zions aufzusetzen und ihnen zu geben, Kopfschmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten schweren Geistes. Damit sie genannt werden, Terebinten der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seiner Verherrlichung. Also da geht es darum, in dieser niedergedrückten Situation, vielleicht sogar Depression, den Kopfschmuck statt Asche und Freudenöl statt Trauer zu bekommen. Da hat mal ja jemand gesagt, Loben zieht nach oben und Danken hilft gegen Wanken. Das heißt, genau in schwierigen Situationen zählt es. Lob und Preis überwinden die Depressionen. Aber das hat die heutige Chemie gar nicht so gern, weil die Psychopharmakas-Verkäufe zurückgehen. Nicht? Also dieser sogenannte Segen von vielen Christen wäre eigentlich hier und nicht in der Pille, nicht in der Tabletten. Richtig? Amen. Amen. Präpariert und bereitet die Hochzeit vor. Da kommen wir zum P des Preises, des Lobpreises. Bereite die Hochzeitskleider vor. Offenbarung, Kapitel 19, Vers 7 und 8. Lass uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein, denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeit der Heiligen. Gerechtigkeit meint hiermit auch Aktion, die in den Augen Gottes gerecht sind, oder Aktionen. Diese gerechten Taten sind die guten Werke seiner Söhne und Töchter. In Epheser Kapitel 2, Vers 10 sagt Paulus, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also das heißt, es geht hier nicht ums Nichtstun, sondern um die vorbereiteten Werke. Kolosser Kapitel 1, Vers 10 bis 11, um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk, fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 21 sagt Paulus, wenn nun jemand sich von diesen reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Titus, Kapitel 2, Vers 7, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst, in der Lehre Unverfälschtheit, würdigen Ernst. Hebräer 13, Vers 16, das Wohltun aber und Mitteilen vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen, oder eben an solchen Werken, nicht? Lob, Preis und Dank sind solche guten Werke. Gute Werke retten dich nicht, aber sie kleiden dich. Du kannst nicht nackt herumgehen, du brauchst Kleider. Diese guten Werke sind die Taten seiner königlichen Priesterschaft hier auf Erden. Er manifestiert sich in seinem Leib, er manifestiert sich in dir. Die Welt kann Gott nur wahrnehmen durch dich, durch seinen Leib. Bereitet die Herzen, das Wort Gottes zu empfangen. Hosea, Kapitel 10, Vers 11 bis 12. Und Ephraim ist eine ans Joch gewöhnte junge Kuh, die zu dreschen liebt. Und ich bin über die Schönheit ihres Halses hergefahren. Ich werde Ephraim einspannen, Juda soll pflügen, Jakob soll ecken. Sät euch zur Gerechtigkeit, erntet der Güte entsprechend, pflügt euch einen Neubruch, denn es ist Zeit, den Herrn zu suchen, bis er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Also das gehört auch in diese Kategorie, dieser Neubruch im Herzen, dieser neu gepflügte Acker, ein neues Herz, wo dieser Lobpreis und Dank zu Gott als Opfergabe, als eine Tat der guten Werke zu Gott geht oder zu Gott kommt. Deshalb sagt er, ich werde Ephraim einspannen und Juda soll pflügen. Also Israel werde ich einspannen und Juda soll pflügen. Regt das Wachstum in der Kirche an, wären wir beim R. Apostelgeschichte 2,47. Da heißt es, lobten Gott, also sie lobten Gott und sie hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Also was ging dem Fall an? Lobpreis. Sie lobten Gott, hatten Gunst beim ganzen Volk, der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Das Hinzufügen, das ist erstens mal ein Wachstum in der Quantität. Am Pfingstfest sprachen 120 Zungen, das heißt in hoher Danksagung. Sie lobten Gott, sie preisten Gott, wenn du das nachliest, der Apostelgeschichte. Nachdem folgte die Predigt und Lehre von Petrus mit dem zweischneidigen Schwert, dem Wort Gottes, und 3000 Seelen wurden hinzugefügt, also von 120 auf 3000. Im Psalm 149, Vers 6, Lobeserhebungen Gottes seien in ihrer Kehle und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Aber was ist denn die zwei Dinge? Die Lehre, das Wort Gottes und den Lob. Hosea 6, Vers 11, auch über dich, Juda, ist eine Ernte verhängt, wenn ich die Gefangenschaft meines Volkes wenden werde. Die Hinzufügung von Seelen fand nach dem Lobpreis statt. Dann geht es um Wachstum im Glauben und im Treuen. Dieses Treuen legen wir hier nicht nochmal speziell aus, nach dieser Worterklärung oder Begriffserklärung zur Bibel von F.H. Bader. Aber es geht darum, ein treues Untenstehen zu vergleichen. Römer, Kapitel 10, Vers 17. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Hier bist du wieder bei diesem zweischneidigen Schwert. Indem wir die wahren Worte Gottes aussprechen und ihn damit loben und preisen, so mehrt dies unser Glaube und unser Treuen. Es wird somit aktiviert. Epheser 5, 18 bis 20. Und berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Redet zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen. Hier hast du es wieder. Danksagend alle Zeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus, einander untergeordnet in der Furcht Christi. Also das ist dieses Wachstum im Glauben und Treuen, diese Zunahme. Dann kommen wir zum Wachstum, zur Fülle Christi und der Fülle Gottes. 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18, wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist. Also da geht es um das Wachstum in die Fülle Christi. Und wir werden zu dem, was wir anbeten oder den wir anbeten. Das ist unsere Migration. Das, was wir anschauen, zu dem werden wir. Das heißt, wir schauen ihn an mit aufgedecktem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn. Dann kommen wir zum E, Erlaubnis und Zustimmung Gottes. Also was Gott wohlgefällig ist, wo Gott zustimmt. Im Psalm 69, Vers 31 bis 32, rühmen will ich den Namen Gottes im Lied und ihn erheben mit Lob. Und es wird dem Herrn wohlgefälliger sein als ein Rind, ein Stier mit Hörnern und gespaltenen Hufen. Also besser wie die Schlachtopfer. Was wird dem Herrn wohlgefälliger sein? Rühmen und Lob. Installiert das Urteil über die Bösen. Wenn wir zum I kommen, da geht es um diese Installation vom Lobpreis. Psalm 149, Vers 6 bis 9. Lobeserhebungen Gottes seien in ihrer Kehle und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Um Rache zu üben an den Nationen, Bestrafungen an den Völkerschaften, ihre Könige zu binden mit Ketten und ihre Edlen mit eisernen Fesseln. Um an ihnen auszuüben das geschriebene Gericht, das ist die Ehre aller seiner Frommen, lobt den Herrn. Durch den Lobpreis wird der Sieg, den Jesus Christus am Kreuz über die Fürstentümer und Mächte der Finsternis, die über die Völker der Welt herrschen, ausgeführt. Das heißt, dieser Sieg geht weiter. Er wird ausgeführt jetzt durch seinen Leib. Jesus hat Satan besiegt und seine Herausgerufene soll diesen Sieg über den Teufel manifestieren. Lob und Dank ist eine Art und ein Weg, wie sich diese Manifestation im Sieg des Christus zeigt. Dann kommen wir zum letzten Buchstaben, zum S des Lobpreis. Setzt die Kraft Gottes frei. Wer braucht sie nicht, die Kraft Gottes? Aber jetzt musst du ja wissen, wie du sie freisetzt. Es nützt dir ja nichts, wenn du betest, gib mir Kraft, und die kommt nie, weil du nicht weißt, was du tun musst. Jetzt hör mal zu, Apostelgeschichte 16, 25 bis 26. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und Lob sangen Gott, die Gefangenen aber hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, wie du schon gehört hast, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Sofort aber öffnen sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Wenn das keine Kraft ist, eine Türe zu öffnen, die 10 oder 100 Mann nicht öffnen können, aber Gott öffnet sie. 2. Chronik, Kapitel 20, Vers 22. Und zur Zeit, als sie mit Jubel und Lobgesang begannen, stellte der Herr einen Hinterhalt gegen die Kinder Ammon, Moab und die vom Gebet gesehen, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Also wiederum Jubel und Lobgesang. Juda voran, Jehudi, der Lobpreiser. Damit schließen wir die Botschaft hier. Wenn du durch diese Botschaft gesegnet wurdest, so gib bitte weiter, was du bekommen hast. Amen. Amen. Dies ist der zweite Teil und letzte von Gnade und Charis.